Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir packen's an und wir reden drüber. Manche von euch HörerInnen kennen mich schon. Ich bin Lisa Clara und ich sitze hier gerade eingekuschelt in einer Wolldecke und mit einem heißen, dampfenden Tee, denn draußen ist es sehr winterlich. Passend zur winterlichen Stimmung geht es in dieser Folge um einen kalten, dunklen Wald. Ein Urwald. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ihr werdet heute eine Vielzahl verschiedener Menschen hier hören. Alle, mit denen ich sprechen werde, waren im Grenzwald zwischen Belarus und Polen und haben dort ganz unterschiedliche Dinge gesehen und erfahren. Im frühen Herbst 2021 gab es zum ersten Mal vermehrt Berichte darüber, dass Flüchtende im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus festsitzen. Die Flüchtenden waren meist mit einem Flugzeug nach Belarus gelangt und versuchten dann zu Fuß die Grenze zu Polen zu überqueren. Doch die polnischen Grenzschützer machten das Weiterkommen unmöglich oder pushten die Menschen gewaltvoll zurück nach Belarus. Dort wurden sie wiederum von den belarussischen Soldaten nach Polen gedrängt. Im Oktober 2021 haben wir bei Wir packen's an entschieden, nach Polen zu fahren und dringend benötigte Hilfsgüter dorthin zu bringen. Denn die Flüchtenden im Wald waren angewiesen auf die Versorgung durch Aktivistinnen vor Ort. Wir wollten sie dabei unterstützen.
Zweite Spendenorganisation, in diesem Fall ist es bei mir der Verein Wir packen's an. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass es den Menschen, die zurzeit an der Grenze zwischen Polen und Belarus gestrandet sind, weil sie vom belarussischen Wahnsinnigen, dem weißrussischen Bolsonaro, Lukaschenko aus Syrien oder aus dem Nordirak eingeflogen werden, die werden zur Grenze geschickt, um die EU politisch unter Druck setzen zu lassen. Also ein wahnsinnig zynisches Spiel mit Menschen. Und diese Menschen sind im Winter stranden da in irgendwelchen Waldgebieten. Und da gibt es eine ganz tolle Organisation aus Brandenburg, nämlich Wir packen's an e.V., die ganz konkrete Hilfe leisten. Und ich habe schon den Brief vorgelesen von der Miriam, die jetzt, wenn sie uns hört, vielleicht sieht sie uns sogar live gerade in Polen an der Grenze, die jetzt tatsächlich losgefahren ist mit einem ersten Hilfstransport und die freuen sich wahnsinnig über das Geld und können damit sehr viel Gutes tun. Und sie hat geschrieben, ich selbst bringe am Donnerstag, also heute, unser mittlerweile fünften Hilfstransport in das polnisch-belarussische Grenzgebiet. Ich werde zum Zeitpunkt eurer Weihnachtsgala also in Polen sein. Und sie schreibt zum Beispiel von dem Fall einer schwerkranken jungen Frau namens Marwa auf der Intensivstation. Ihre Eltern und Geschwister leben in Deutschland. Das Auswärtige Amt hat vor ein paar Tagen ein humanitäres Visum für sie abgelehnt. Es wäre unglaublich hilfreich, wenn ihr darauf aufmerksam machen könntet. Alles Weitere, weil wir das nicht in der Kürze der Zeit machen können, erfahrt ihr auf der Vereinsseite wir-packens-an.info. Und ein Teil, ein Viertel unserer Spenden von heute geht an diese Organisation.
Ich war da heute auch drauf, genau auf dieser Seite. Und es ist wirklich so, dass da schnell gerade gehandelt wird. Und es ist gerade in dieser Zeit in Vergessenheit gerät, dass da Menschen gerade bei Minus in eisiger Kälte gerade ausharren und die dringend Hilfe brauchen, weil sie sonst verhungern, verdursten oder erfrieren oder ähnliches. Wir spenden natürlich auch noch was.
Wir haben uns versprochen, dass wir uns die Summe nicht gegenseitig sagen, sondern uns nachher in der Sendung mit einer viel zu hohen Spendensumme gegenseitig überraschen werden oder unter Druck setzen.
Das kommt immer wahnsinnig gut an.
Ja, das waren tatsächlich Jan Böhmermann und Olli Schulz, die ihr da gerade gehört habt. Sie haben damals bei ihrer Weihnachtsspendengala für unseren Hilfseinsatz an der polnisch-belarussischen Grenze gesammelt. Meine Vereinskollegin Miriam war damals mit ihnen in Kontakt. Ich spreche jetzt mit ihr, weil sie den ersten Hilfstransport von Wir packen's an nach Polen gebracht hat. Hallo Miriam.
Hallo Lisa.
Ziemlich genau 3 Jahre ist es jetzt her, dass du mit einem LKW voller Hilfsgüter nach Polen gefahren bist. Über die Situation wussten wir damals gar nicht so viel, über Medienberichte und ihr habt Kontakt zu Aktivistinnen vor Ort geknüpft, aber trotzdem war das ja eine ganz neue Situation. Was waren so deine prägendsten Eindrücke, als du dort angekommen bist, an die du dich jetzt heute noch erinnern kannst?
Also was ja hier in Deutschland in den Medien angekommen war, war fürchterlich kalt. Menschen erfrieren, Menschen laufen da wochenlang teilweise durch diesen Urwald und brutale Grenztruppen auf beiden Seiten, also auf der polnischen Seite, auf der belarussischen Seite. Und ein paar Aktivisten versuchen was zu machen, aber es gibt nicht viel Unterstützung von anderswo. So, und dann hatten wir da Kontakt geknüpft und sind mit dem ersten Transport hingefahren. War ganz klar, was dort wichtig gebraucht wird. Waren warme Kleidung, waren wasserdichte Schuhe, wasserdichte Kleidung. Das waren so die allerwichtigsten Sachen, die wir hingebracht haben. Das Ankommen da war schon gar nicht so einfach, weil eigentlich nicht gewollt war, also von staatlicher Seite auch echt nicht gewollt war, dass da groß geholfen wird oder es groß Unterstützung gibt oder auch eine Medienaufmerksamkeit darauf gibt. Das heißt, die polnischen AktivistInnen, die sich da gekümmert haben, die haben sehr versucht, das so unauffällig wie möglich zu tun, so versteckt wie möglich auch zu tun, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts Illegales gemacht haben. Das heißt, wir mussten total darauf aufpassen, wo wir mit einem deutschen Auto hinfahren oder lieber auch nicht. Oder ob wir da, wir dürfen keine Fotos machen, auch nicht von den AktivistInnen, auch nicht von den Hütten oder Häusern, in denen sie gewohnt haben. Es gab damals noch so eine Sperrzone entlang der Grenze, also auf der polnischen Seite entlang der Grenze, und die Sperrzone durfte niemand rein, um den Leuten zu helfen, die da drin hocken. Und das Ganze, es war in einem Urwald, einem der letzten europäischen Urwälder. Ja, und entsprechend überlebensfeindlich, zumindest für Menschen und ganz sicher für Menschen im Winter. Ja, und dann haben wir unsere Hilfsgüter da abgegeben und die waren heiß begehrt und sind dann auch mit einer von den Hilfsorganisationen, bei denen wir dann zu Gast waren, sind mit deren AktivistInnen dann auch in so einen Hilfseinsatz mit in den Wald gegangen.
Wie war das da im Wald? Kannst du ein bisschen beschreiben, was du da gesehen hast? Wie haben die Menschen da im Wald gewohnt oder die Zeit verbracht?
Also ich glaube, was für hier sehr schwer vorzustellen ist, das ist wirklich ein echter Urwald einerseits. Also es gibt da kaum Wege, es gibt so ein paar Straßen, die durchgehen. Die waren alle vom Militär und von der Grenzpolizei kontrolliert. Das heißt, es war schon so ein Versteckspiel im Nachts oder im Morgengrauen, um da überhaupt hinzukommen, wo die Leute waren, die Hilfsrufe ausgesendet hatten. Das Ganze hat so funktioniert, dass Leute, wenn sie es geschafft haben, Geflüchtete, wenn sie es geschafft haben, über die Grenze zu kommen, also von Belarus kommen nach Polen, dass sie dann per Handy, per Smartphone Hilferufe abgesetzt haben. Idealerweise mit ihrem Google Maps PIN, wo sie gerade sind, und gesagt haben, wir sind so und so viele Leute und wir brauchen das und das. So, das war so der Idealvorstellung, die aber nicht immer funktioniert hat. Und wenn diese Leute Hilferufe gesendet haben und sie waren in der Sperrzone, dann musste ihnen geantwortet werden, tut mir leid, wir können euch nicht helfen. Wir können euch erst helfen, wenn ihr noch 3 Kilometer weiter nach Westen lauft. Und wenn die außerhalb der Sperrzone waren, dann ist eine kleine Gruppe von Freiwilligen, von AktivistInnen losgegangen, in den Wald gefahren mit dem Auto, mit dem polnischen Auto, in der großen Hoffnung, nicht von der Grenzpolizei oder vom Militär angehalten zu werden. Wie gesagt, obwohl es eigentlich legal war, was sie gemacht haben. Dann irgendwo das Auto abgestellt und dann quer Urwald ein, da gestapft über Gräben, Schlamm, Sumpf teilweise, umgefallene Bäume. Und dabei die ganze Zeit versucht, so wenig Radau wie möglich zu machen, so wenig Taschenlampen wie möglich zu benutzen und trotzdem die Menschen zu finden, die da in ihrer Not irgendwie frierend, oft mit total nassen Füßen unter einem Baumschutz gesucht haben. So, das heißt, es war einerseits schon auch mit eigener Angst ein Stück weit verbunden, weil dass eine Situation war, die schwer einzuschätzen war. Es war damals ja auch noch ganz am Anfang schwer einzuschätzen war, was macht denn da die Grenzpolizei oder was macht denn da die polnische Armee, wenn sie dich aufgreifen? Ja, und bei dem konkreten Hilfseinsatz, bei dem Axel und ich dann dabei waren, da waren es 3 Männer aus Syrien, die dort den Hilferuf abgesetzt hatten, die ganz eng aneinander gedrückt unter einem Baum gesessen haben, da auch bereits die Nacht verbracht hatten. Bei dem einen war es der 5. Anlauf. Der war schon 4-mal von polnischen Grenztruppen oder Soldaten über die Grenze zurückgetrieben, geworfen, geschlagen worden und dann wieder zurückgedrückt von den Grenztruppen auf der belarussischen Seite. Die hatten pitschenasse Füße, pitschenasse Schuhe, mit denen sie bei unter, damals waren es Minusgrade, als wir da waren, die unter Null damit seit Tagen in diesem Wald rumgeirrt sind. Die haben von den AktivistInnen, von den HelferInnen, die wir begleitet haben, haben sie dann von unseren Schuhen, die wir mitgebracht hatten, neue Schuhe bekommen, warme Socken bekommen, warme Jacken bekommen. Es gab Thermoskannen mit Tee, Thermoskannen mit Suppe. Aber der eine, mit dem wir auch mehr geredet haben, es war ein Mann, vielleicht so in seinen 40ern, würde ich schätzen, aus Syrien, eigentlich mal ursprünglich aus der Nähe von Damaskus. Und der konnte eigentlich überhaupt nicht mehr laufen, weil er eben nicht nur nasse Füße und kalte Füße hatte, sondern dadurch, dass er mit nassen, kalten Füßen seit Tagen und Nächten unterwegs war, sich die Füße angefangen hatten aufzulösen. Ich habe sowas noch nicht gesehen.
Die quellen dann so auf.
Ja, sie quellen dann auf und dann löst sich halt auch die Haut ab. Also wenn die Haut lange genug aufquält, löst sie sich halt auch auf. So, wenn du dann noch dazu kommst, bei einem, der war noch ein älterer Mann dabei, der hatte Diabetes, das verschlimmert das Ganze natürlich noch viel stärker. Das heißt, der hat große, wirklich große, offene Stellen an seinen Füßen gehabt. Das war, also ich war auch schon in geflüchteten Lagern in Griechenland oder bei Geflüchteten, die im Wald in Zelten gewohnt haben in Bosnien, aber sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen gehabt. Das war unglaublich erschreckend, unglaublich fürchterlich. Die Männer, vor allen Dingen der eine aus der Nähe von Damaskus, mit dem wir länger geredet haben, hat sich dann auch immer wieder entschuldigt dafür, dass sie uns zur Last fallen, sich bedankt, es hat nicht mehr aufgehört, wollten uns Zigaretten anbieten von den Paaren, die sie noch hatten, als Dankeschön dafür, dass wir ihnen geholfen haben. Und das, was ich nie vergessen werde, war, wie er angefangen hat zu reden, warum er sich eigentlich auf den Weg gemacht hat. Und auf den Weg gemacht hat er gesagt, hat er sich eigentlich wegen seiner Kinder. Er hat 2 kleine Kinder gehabt, ein Mädchen und einen Jungen. Und er ist losgelaufen damals, wie so viele andere auch, weil es hieß, das wäre ein einfacher und ein halbwegs sicherer Weg, um nach Europa zu kommen. Und das heißt, er ist losgelaufen und hat gedacht, eine Woche, und dann ist er irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er hin wollte, nach Holland, glaube ich. Und dann ist er da angekommen, wo er Freunde und Verwandte sowieso schon hat, und dann kann er seine Kinder nachholen. Er hat gesagt, ich sitze jetzt hier im Wald, ich bin hier seit Wochen, sitze ich hier fest, und meine größte Angst ist, ich werde meine Kinder nie wiedersehen.
Ja, ich merke, dass du das nicht vergessen kannst. Also, und das ist ja auch bezeichnend irgendwie vor dem Hintergrund, dass wir ja auch beide schon an vielen Orten waren, dass der Weg, der vermeintlich einfach ist, dann eigentlich einer der schlimmsten Orte ist, den du gesehen hast, ne?
Ja, weil es halt auch nicht ist, wie wir es von anderen Stellen an den Rändern der EU kennen, wo es dann irgendwie, und wenn es selbstorganisierte oder selbstgebaute Verschläge oder Hütten oder Zelte oder irgendwas gibt, wo dann auch so ein bisschen, wie kann ich da überleben, organisiert werden kann. Sowas gab es da alles nicht. Das waren einfach nur Menschen mit der Kleidung, die sie am Leib hatten, bei Minusgraden, im teilweise Sumpf, in einem Urwald festgesteckt und panische Angst davor, dass sie von Soldaten oder von Grenzpolizei entdeckt werden, weil die treiben sie unter Gewalt und unter Verletzung wieder zurück auf die andere Seite der Grenze.
Und ihr habt dann ja da auch Sachen reingebracht in den Wald zu den Menschen, aber ihr musstet sie ja dann auch da einfach wieder zurücklassen, ne?
Ja, das war, da mag ich eigentlich gar nicht dran denken. So, weil da das ein absoluter innerer Widerstreit ist. Also für uns beide, die wir dabei waren, aber für uns war es eine Ausnahme, natürlich noch viel, viel mehr für die polnischen Volunteers, die das Ganze damals teilweise eine Woche oder 2 oder 3 am Stück gemacht haben, jeden Tag, jede Nacht wieder, dass die letztendliche Bitte, die kommt, könnt ihr uns nicht nur die paar Kilometer bis zur großen Straße, nur die paar Kilometer bis zum nächsten Dorf und dann werden wir abgeholt. Könnt ihr uns nicht bis dahin bringen? Könnt ihr uns nicht zeigen, wie wir aus dem Wald rauskommen? Könnt ihr uns nicht mit eurem Auto einfach noch ein paar Kilometer bis zum nächsten Dorf mitnehmen? Und die Antwort immer Nein sein muss, weil das wäre tatsächlich illegal gewesen. Also nach polnischer Auslegung der Gesetze illegal. Und damit hätte das gesamte Hilfsaktion, die humanitäre, die da gelaufen ist von den Freiwilligen und den freiwilligen Organisationen, hätte damit kriminalisiert werden können. So, das heißt, es war völlig klar, das, was dein Herz dir sagt, das, was dein Bauch dir sagt, was so das ganz simple menschliche Mitgefühl dir sagt. Musst du Nein sagen, musst billigend in Kauf nehmen, dass sie den Weg nicht rausfinden, dass jemand mit offenen Füßen nicht die 3 Kilometer oder 5 Kilometer laufen kann und in diesem Wald entweder erfriert oder verhungert oder zum 6. Mal über die Grenze zurückgetrieben wird. Und du musst trotzdem Nein sagen.
Ja, also obwohl ich ja weiß, wie die Situation da ist, hast du mich jetzt richtig mit einem Kloß im Hals zurückgelassen. Also trotzdem danke, dass du das mit mir geteilt hast und deine Erinnerungen geteilt hast. Und mich interessiert eigentlich jetzt noch am meisten, ob damals, als du dort warst und diese Situation so für uns ja relativ neu war und du das zum ersten Mal gesehen hast, hättest du dir da vorstellen können, dass in 2024 immer noch Leute in diesem Wald sitzen? Also hast du das für möglich gehalten?
Also ich habe das erste Mal angefangen, mich mit dem Thema Flucht zu beschäftigen, mehr zu beschäftigen, 2016. Und ich glaube, 2016 hätte sich kaum jemand von uns vorstellen können, dass wir 8 Jahre später da sitzen und es ist eigentlich fast nichts besser und ganz vieles schlimmer geworden. Und dann haben wir packen es an, vor mittlerweile 5 Jahren angefangen, Andreas und Axel und ich. Und auch damals hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, dass wir 5 Jahre später es den Verein immer noch gibt und er immer noch gebraucht wird. Und dann waren wir auf den griechischen Inseln und haben gedacht, ja, okay, jetzt ist Lesbos, jetzt Moria abgebrannt und jetzt kommt was Neues und das wird besser und es ist nicht, kam was Neues und es wurde nicht besser und so weiter und so weiter. Das heißt, wann immer wir sowas eigentlich zutiefst Unmenschlichem begegnen, ist die Versuchung da zu denken, das kann ja nur vorübergehend sein, denn wenn genug Leute sehen, wie unmenschlich das ist, dann hört das auf. Und ich würde sagen, die Lektion aus den letzten mindestens 8 Jahren seit 2016 ist, nee, es hört nicht auf. Es geht vielleicht an einen anderen Ort, es ändert sich vielleicht so ein ganz bisschen was an der Erscheinung, aber die Unmenschlichkeit, so, dass manche Leben mehr oder weniger wert sind als andere, manche Leute, Menschen uns egaler sind als andere, manche Menschen halt auch verrecken an den Außengrenzen, die hört nicht auf. So, und da in Polen haben sie jetzt einen großen Grenzzaun gebaut, das hat sich geändert, das ist anders als früher, es gibt die Sperrzone nicht mehr, es hat sich auch geändert. Also es gibt Veränderungen, aber grundsätzlich sitzen immer noch Leute im Wald und frieren und wissen nicht, was sie essen sollen und wissen sie nicht, wie sie zum Transport kommen sollen und haben Angst vor den Uniformierten, die sie da aufbringen und wissen nicht genau, ob sie dann überhaupt die Chance haben, Asyl zu beantragen oder nicht.
Den Beginn unseres Einsatzes im polnischen Grenzgebiet verbinden viele von uns bei Wir packen's an mit der tragischen Geschichte einer jungen syrischen Frau. Ihr Name ist Mawa. Ihr Vater war aus Syrien nach Deutschland geflohen. Als er in Deutschland in Sicherheit war, versuchte er, seine Familie nachzuholen. Bis es dann endlich soweit war, dass er den Familiennachzug beantragen konnte, war Mawa bereits volljährig und hat deshalb kein Visum bekommen. Ihre Mutter und ihre jüngeren Geschwister gingen ohne sie nach Deutschland. Mawa sollte nachkommen, und zwar über den vermeintlich einfachen Fluchtweg über die belarussisch-polnische Grenze. Es war wichtig, dass Mawa bei ihrer Familie ist, denn Mawa ist Epileptikerin und sie braucht dringend Hilfe mit ihren Medikamenten und bei der Beobachtung ihres Gesundheitsstatus. Auf der Flucht durch den Grenzwald wurde Mawa allerdings sehr, sehr krank und brauchte dringend Hilfe. Nachdem sie im Wald gefunden wurde, musste sie 6 Wochen künstlich beatmet und ernährt werden. Axel, unser ehemaliger Geschäftsführer von Wir packen's an, ist damals auf Mawas Schicksal aufmerksam geworden und hat ihre Geschichte in den Verein getragen. Axel arbeitet inzwischen im Irak, aber an die Geschehnisse damals kann er sich noch ganz genau erinnern. Und deshalb spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Axel.
Hallo Lisa.
Axel, wie hast du denn damals zum ersten Mal von Mawa gehört?
Also ich war mit einer Bundestagsabgeordneten im Oktober oder Anfang November an der Grenze zu Polen-Belarus. Es war eine Reaktion darauf, dass ein rechtsradikaler Abgeordneter vorher an der Grenze war und dann ganz furchtbare Aussagen getätigt hatte. Und dem wollten wir was entgegensetzen. Entsprechende Medienaufmerksamkeit gab es da auch. Und wir gaben dann eine Pressekonferenz, weil auch ganz viele deutsche, internationale und polnische Medienvertreter vor Ort waren. Und nach der Pressekonferenz sprach mich eine polnische TV-Journalistin an. Es wäre da eine syrische Frau im Krankenhaus, die im Wald kollabiert wäre. Und die wird künstlich ernährt, die wird künstlich beatmet, seit 6 Wochen schon. Ihre Familie ist in Deutschland, ein ganz furchtbarer Fall, ob wir nicht irgendwas machen können. Und das war das erste Mal, dass ich von Mawa gehört habe.
Okay, was hast du über Mawa erfahren? Also wie ist sie dort ins Krankenhaus gekommen? Was ist mit ihr passiert?
Ja, also Mawa hat auch versucht, über die damalige Grenze in die Europäische Union zu kommen. Ist da im Wald, ja, hat sich verirrt, ist dort zusammengebrochen und lag da bewusstlos, wurde dann von AktivistInnen gefunden und dann ins Krankenhaus nach Hajnovka, das ist eine Stadt direkt an der Grenze, gebracht und ja, dann künstlich beatmet, künstlich ernährt. Ihre Familie ist natürlich in Deutschland und die hatten dann auch angefragt, ob sie nach Deutschland kommen könne und die offizielle Auskunft war nein, sie soll zurück aufs Generalkonsulat nach Erbil im Irak und dort ein Visum auf Familienzusammenführung beantragen, was natürlich angesichts von dem Fall damals ein Stückchen absurd war, weil ich meine, sie lag da bewusstlos im Krankenhaus, wurde künstlich ernährt, wie soll sie nach Erbil zurückkommen? Das war absolut ja, nicht möglich.
Und was hast du dann daraufhin gemacht?
Ja, dann habe ich erstmal so ein Stückchen Wut bekommen und habe Verstärkung gesucht. Wir hatten damals eine Juristin im Verein, mit der hatte ich mich zusammengetan und sie hatte dann das juristisch bearbeitet. Ich habe versucht, Aufmerksamkeit herzustellen in Deutschland. Das war ja auch die Weihnachtszeit. Und da gab es erstmal einen offenen Brief, den wir veröffentlicht hatten. Der fand ein ziemlich großes Feedback und eine ziemlich große Unterstützung. Also die Unterstützung wurde immer mehr, auch durch die Kunstszene. Katja Riemann hat uns unterstützt, El Hotzu hat uns unterstützt. Die waren alle bereit, das irgendwie mitzutragen und da Druck zu machen, dass diese Frau nach Deutschland kam. Aber auch politisch war das eine unglaubliche Unterstützung. Aus der SPD-Europa-Fraktion, Dietmar Köster von Grün, Sergej Lagodinsky, viele Grüne, viele Linke, Janine Wissler damals, aber auch bis weit in die FDP rein.
Und sie schreibt zum Beispiel von dem Fall einer schwerkranken jungen Frau namens Marwa auf der Intensivstation. Ihre Eltern und Geschwister leben in Deutschland. Das Auswärtige Amt hat vor ein paar Tagen ein humanitäres Visum für sie abgelehnt. Es wäre unglaublich hilfreich.
Miriam hat mir dazu erzählt, als Jan Böhmermann in seiner Weihnachtsfolge über Mawa berichtet hat, war sie gerade in Polen und war in einer ganz besonderen Situation. Was war damals so besonders, Miriam?
Das ist so ein Moment, glaube ich, den werde ich nie vergessen. So, das war, ich glaube, ich war das zweite oder ich glaube, es war das zweite Mal, dass ich in Polen war, auch Hilfsgüter an die Grenze gebracht hatte. Und ich habe bei einer lokalen Aktivistin gewohnt, ein paar Tage lang, die direkt an der Sperrzone gewohnt hat. Das war eine von den polnischen Leuten da aus einem der Dörfer, die von ganz Anfang an erst ganz alleine und später mit anderen zusammen Geflüchtete unterstützt hat, die da im Wald waren. Da haben wir auch immer Hilfsgüter hingebracht, die hat die dann so unter der Hand weiterverteilt. Und es war klar, dass ich bei der ein paar Tage wohnen würde. Und als ich da angekommen bin, hat sie gesagt, übrigens, ich habe gerade auch noch andere Gäste da. Und die anderen Gäste waren die Eltern von Mawa. Die waren aus sehr weit im Westen Deutschlands mit ihrem kleinen, klapprigen Auto dahin gefahren, um bei ihrer Tochter im Krankenbett sitzen zu können, die im Koma dort im Krankenhaus gelegen hat. Und dann haben wir da in der Küche gesessen und die Eltern waren dabei und noch ein paar andere AktivistInnen, polnische AktivistInnen, die den Geflüchteten dort im Wald geholfen haben. Und ich habe, weil es ja auf Deutsch war, ich habe es als so in einem Ohr einen Kopfhörer gehabt und habe diese Spendengala von Jan Böhmermann und Olli Schulz live gehört. Und mit dem anderen Ohr war ich in der Unterhaltung dort am Tisch und habe erzählt, da läuft jetzt in Deutschland und den kennen alle, so ein ganz wichtiger Radio- und Fernsehmensch und der sammelt Spenden für uns. Und ich habe dem eine Mail geschrieben, ob er nicht auch was zu Marwa sagen kann. Und haben schon gesagt, ja, ist ja toll und ist ja super und wir freuen uns für euch, dass ihr dann Spendengelder kriegt. Und dann hat Jan Böhmermann in dieser Sendung live erzählt, was vorgelesen aus der Nachricht, die ich ihm geschickt hatte und was über die Geschichte von Marwa erzählt. Und das habe ich dann quasi übersetzt, als wir da an dem Tisch gesessen haben. Mir sind die Tränen runtergelaufen, den Eltern sind die Tränen runtergelaufen, unserer Gastgeberin, der polnischen Aktivistin, hat ganz plierige Augen gekriegt. Und das war so ein, zu dem Zeitpunkt war ja überhaupt nicht klar, ob das Ganze irgendwie erfolgreich sein würde oder nicht. Und das war so ein Moment von Hoffnung und von dem Gefühl, wir sind nicht alleine. Also für mich, aber noch viel, viel, viel stärker natürlich für die Eltern von Marwa. Ich glaube, das war das erste Mal ein Gefühl von Hoffnung, es könnte funktionieren. Sie könnten ihre kranke Tochter mit sich nach Deutschland holen.
Die polnische Aktivistin, an deren Küchentisch Miriam und Marwas Eltern damals saßen, heißt Kasia. Sie wohnt in einem Haus direkt am Grenzwald und sie versorgt nach wie vor Flüchtende. Ich habe mit ihr Kontakt aufgenommen und sie gefragt, ob sie sich noch erinnern kann an die Zeit, als Marwa im Krankenhaus war und Marwas Eltern in ihrem Haus wohnten. Und sie hat mir Sprachnachrichten zurückgeschickt. Die werde ich jetzt mit euch teilen und gleichzeitig übersetzen.
I remember the story of Marwa and her parents so
well. Kasia sagt, ich erinnere mich noch sehr gut an die Geschichte von Marwa und ihren Eltern. Es war eine sehr stressige Zeit, denn die Intensivstation informierte uns mehrmals, dass Marwas Zustand kritisch sei. Die Eltern waren am Verzweifeln und wir auch. Wir warteten alle angespannt auf die nächste Information aus dem Krankenhaus. Zur gleichen Zeit kämpfte auf derselben Station eine kurdische Frau um ihr Leben, aufgrund einer Infektion nach einer Fehlgeburt. Die Frau starb und hinterließ 5 Kinder als Waisen. Wir waren alle am Boden zerstört.
We were all devastated.
Ich konnte die Intensivstation des Krankenhauses nicht besuchen, aber ich sprach mehrmals mit dem Arzt und Marwas Familie. Ich übersetzte für sie von Polnisch auf Deutsch. Die schlimmste Nachricht aus dem Krankenhaus zu dieser Zeit war, dass Marwas Eltern kommen sollten, weil sich der Gesundheitszustand ihrer Tochter so sehr verschlechtert hatte, dass dies möglicherweise der Moment für ihr letztes Treffen sein würde. Die Ärzte hatten nicht viel Hoffnung, aber am Ende gewannen sie den Kampf. Ich erinnere mich, dass Marwas Mutter ständig weinte und ihr Vater versuchte, alles unter Kontrolle zu halten. Sie hatten ihre Teenager allein zu Hause gelassen und machten sich auch um sie große Sorgen. Es war eine schwierige Zeit für alle. Für eine lange Zeit funktionierten Marwas Nieren nicht. Nur dank der gemeinsamen Anstrengungen vieler Menschen, Freiwillige, Anwältinnen, ÜbersetzerInnen, Ärzte ohne Grenzen und vor allem die ÄrztInnen des örtlichen Krankenhauses nahm alles ein glückliches Ende. Und Marwa konnte das Krankenhaus fast gesund verlassen. Zurück zu Axel. Am 23.12.2021 saß er im beschaulichen Brandenburg und bekam einen Anruf, der die ganze Situation veränderte. Axel, kannst du uns erzählen, was damals passiert ist?
Ja, eigentlich war der Plan, nochmal einen zweiten öffentlichen Brief zu veröffentlichen, und zwar am 23.12. Also, weil das war vor Weihnachten, da hatte ich mir die größte Wirkung ausgerechnet, und die öffentliche Unterstützung, die wir bekommen haben, die war ja vorher auch nicht absehbar, die wurde also immer größer. Und parallel dazu gab es eben dann Gespräche auf politischer Ebene mit Abgeordneten, mit Büro-Referentinnen aus verschiedensten Parteien, ob da nicht irgendwas möglich wäre. Ja, und an dem Datum, was du gerade genannt hast, kam dann halt der Anruf. Ja, und dann haben wir erstmal geheult.
ja.
Die Schneeflocken rieselten vom Himmel. Das war so ein ganz, ich werde es nie vergessen, das war so ein ganz magischer Moment. Ja, und da sind wir dann erstmal bei uns im Dorf die Straße hoch und runter gelaufen. Es war nachts, es war ein ganz klarer Himmel, Winter, also wunderschön. So das beste Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe.
Was war die Nachricht? Was haben die gesagt?
Es war erstmal die Nachricht, dass es also erlaubt wäre, jetzt, dass Marwa nach Deutschland kommt, dass sich eine, also insbesondere das Büro von Sergej Lagodinsky, ein Abgeordneter der Grünen aus dem Europaparlament, dass sich jetzt nochmal drum kümmern würde, da Verbindung herstellt und ja, dass sie im Prinzip dann die erste legale Einreise nach Deutschland ist, also in diesem Zusammenhang sozusagen mit dieser ganzen Katastrophe da an der polnisch-belarussischen Grenze.
Ja, also ich höre, dass dich das auch heute noch immer berührt, diese Geschichte. Warum ist es für dich so besonders?
Ja, aus mehreren Ebenen. Also erstmal hat es gezeigt, dass du was tun kannst. Also so dieses, diese ganze Pressearbeit und so, die wir da gemacht haben, die ganze juristische Arbeit, das war ja alles aus so einer Stückchen Empörung herausgeboren. So, das kann doch nicht wahr sein, aber wir haben nicht dran geglaubt. Also klar haben wir irgendwie dran geglaubt, aber irgendwie auch nicht, dass das Erfolg hat. So, und dann wurde halt das wie so eine Lawine, wie so eine Dynamik. Die Unterstützung wurde immer größer, immer mehr, also ich kann mich noch gut daran erinnern, immer mehr SPD-Europaabgeordnete meldeten sich bei mir und sagten, ja, das unterstützen wir. Also total irre.
Ja.
Und dass du dann also wirklich was erreichen kannst, so auf diese Art und Weise. Die damalige Bundesregierung war ja auch neu in der Regierung zu dem Zeitpunkt. Also das ist, dass da wirklich was geht. Und auf der anderen Seite, das war natürlich ein Riesenaufwand, den wir da getrieben hatten. Also auf mehreren Ebenen. Also politisch, von der Öffentlichkeitsarbeit und juristisch. Und das war auch ganz klar, das können wir nicht wiederholen. Weißt du, du hast da immer nur eine Möglichkeit. Und es hinken ja noch 5000 Leute da fest zwischen der Grenze, zwischen Polen und Belarus und wussten nicht wohin.
Ja.
Und auch andere ganz furchtbare Schicksale. Ich erinnere mich noch dran, da war eine Familie mit 3, 4 Kindern, die da nicht wegkamen. Lauter solche Schicksale, eins schlimmer als das andere. Und ja, es war ganz klar, das können wir jetzt nur für die eine machen. Und genau das passierte dann übrigens auch. Also dadurch, dass es dann in der Tagesschau war und ein großes Medieninteresse fand, habe ich dann sehr viele E-Mails gekriegt, die ich alle im Prinzip mehr oder weniger ablehnen musste. Ja, könnt ihr nicht mir auch helfen?
Ja.
Nee, konnten wir dann halt leider nicht. Das war halt wirklich nur ein Ausnahmefall.
Ja. Okay, danke, Axel.
Okay.
Jetzt sag ich erstmal Danke an Miriam, Kascha und Axel für ihre Erzählungen. Ja, nicht nur Marwa ist bei der Flucht über die polnisch-belarussische Grenze in Lebensgefahr geraten. Diese Grenze ist für alle Flüchtenden lebensgefährlich und in den letzten Jahren sind dort bereits zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Denn bis heute sind die Flüchtenden im Grenzwald schwierigen Wetterverhältnissen, einem mangelnden Zugang zu humanitärer Hilfe und gewalttätigen Grenzschützern ausgesetzt. Wie die Situation dort heute ist, darum geht es aber gleich nach der Pause.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Wir haben bisher viel über die Geschichte von Marwa gehört und wie sie es geschafft hat, aus der Grenzregion Polen-Belarus zu ihrer Familie nach Deutschland zu kommen. Wir haben von Miriam gehört, wie sie das erste Mal im Grenzwald unterwegs war, um gemeinsam mit den polnischen AktivistInnen Nothilfe für die Flüchtenden zu leisten. Seitdem hat unser Verein enge Beziehungen mit den aktivistischen Gruppen vor Ort aufgebaut und zahlreiche Transporte mit Hilfsgütern zu ihnen geschickt. Im Oktober diesen Jahres haben Fabian und Sabine von Wir packen's an einen Transport nach Polen gefahren und sich ein Bild von der aktuellen Lage dort gemacht. Ich spreche deshalb jetzt mit Fabian darüber, was er in Polen erlebt und gesehen hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Fabian, nach wie vor befinden sich ja Flüchtende im Wald zwischen Polen und Belarus und sind dort dringend auf Hilfe angewiesen. Von dem, was du jetzt vor Ort erfahren und gehört hast, kannst du kurz erklären, wie die Flucht über die polnisch-belarussische Grenze abläuft und was dabei für die Flüchtenden so die größten Herausforderungen sind?
Ja, also die Flucht läuft so ab, dass die Menschen quasi durch diesen Wald müssen, der genau in diesem Grenzgebiet liegt, von dem vorher, glaube ich, auch schon die Rede war, also einer letzten Urwalde Europas. Und hinzu kommt, dass die polnische Regierung einen Zaun gebaut hat. Also zu Anfang der schlimmen Situation dort im 2021 haben die schnell einen Stacheldrahtzaun dorthin gebracht und sozusagen versucht damit, Menschen an der Überquerung der Grenze zu hindern. Und inzwischen wurde eben ein großer Zaun gebaut, der ist über 5 Meter hoch. Und das ist auf jeden Fall eine Hürde, die diese Menschen nehmen müssen. Und die nächste Hürde sind dann die Grenzpolizei und Sicherheitskräfte, die sozusagen versuchen, die Leute daran zu hindern, nach Polen zu kommen. Also ich habe jetzt gestern nochmal mit einer Aktivistin aus dem Gebiet gesprochen. Also die Grenzpolizei hat selber gesagt, sie haben in den letzten Tagen 30 bis 70 Menschen am Tag zurückgedrängt. Wie sie das gemacht haben, wurde jetzt da nicht verlautbart, aber man kann davon ausgehen, dass es nicht ohne Gewalt abgeht. Und wenn es die Leute eben rüber schaffen, dann passiert sehr oft, dass sie zurückgebracht werden. Und auch das, man redet immer von Pushbacks, passiert natürlich mit Gewalt, also mit Waffengewalt, mit Elektroschockern. Ne? Und wenn die Leute eben Pech haben, werden sie sozusagen gefangen und zurückgebracht und müssen erneut diesen Weg versuchen, über diesen Zaun zu kommen. Und währenddessen werden auch Handys kaputt gemacht, Geld wird entwendet. Also es ist im Prinzip absolut kriminell, was dort an der Grenze abgeht. Und wenn die Menschen dann wieder in Belarus sind, gibt es dort Sicherheitskräfte, die sie Richtung Grenze wieder zurückschicken, Richtung Polen, zum Beispiel mit Hunden.
Ja. Und das geht ja jetzt eigentlich seit 3 Jahren so, ne? Also dann hat sich ja an der Situation eigentlich für die Flüchtenden nichts verändert, außer dass jetzt dieser wirklich große und schwierig zu überwindende Grenzzaun da zwischen Polen und Belarus ist.
Das kann man so sagen, genau. Und es ist im Prinzip noch gefährlicher geworden, weil eben dieser Zaun natürlich, wenn man da sich vorstellt, man müsste von 5 Metern irgendwo runterspringen. Also da gibt es auf jeden Fall viele, die sich verletzen. Und wenn man dann quasi mitten im Wald da ist, kann man sich also auch nicht vorbewegen. Die Navigation ist sehr schwierig, es gibt schlechte Internetverbindungen und so weiter. Also es ist noch gefährlicher geworden auf dieser Route.
Du hast ja jetzt vor allem viel Zeit mit den lokalen HelferInnen verbracht. Die leisten ja wirklich sehr anstrengende und auch heikle Arbeit. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie die so vorgehen?
Ja, also es ist so, dass sie sozusagen Informationen erhalten, wo sich Menschen auf polnischer Seite befinden, die in Not sind. Die Helfenden, die wir getroffen haben, konnten quasi nur auf polnischer Seite helfen. Es ist bekannt, dass es auch auf russischer Seite Leute gibt, die Menschen unterstützen. Das sind aber wahrscheinlich vor allem lokale Bevölkerung. Und was auf der polnischen Seite sozusagen uns bekannt ist, ist, dass vor allem Leute, die dort wohnen, unterstützen. Die kriegen also sozusagen über bestimmte Kanäle mit, wo Menschen in Not sind. Und dann gehen die in den Wald und versuchen den Leuten das zu bringen, was sie brauchen. Also warme Kleidung, Essen und Trinken, Telefone und so weiter. Und dann ist es auch so, dass die Helfenden sozusagen versuchen, möglichst vor der Grenzpolizei dort zu sein, weil die versucht, die Leute ohne jede Anhörung, ohne alles sozusagen wieder zurückzuschicken. Was natürlich gegen EU-Recht verstößt, weil im Grunde muss man die Leute anhören und man muss fragen, wo kommen sie her, was wollen sie? Und wenn sie Asyl beantragen, dann muss man sie auch entsprechend diesem Verfahren zuführen und so weiter. Und dann können die da in vielen Fällen auch Schutz bekommen in Europa. Das versucht eben die Grenzpolizei zu verhindern, indem sie sozusagen früher da sind als irgendeine Person, als irgendeine Journalistin, als irgendeine Helfende und die Leute sozusagen sofort wieder zurück zu pushen. Und die Helfenden, wenn die es schaffen, und die schaffen es auch öfter mal, sozusagen zuerst dort zu sein, machen die als erstes mit den Leuten sozusagen diese grundlegende Antragsstellung. Also lassen sie ein Papier unterschreiben, dass sie Asyl beantragen und machen, dokumentieren das mit Fotos und so weiter, damit eben diese Pushbacks möglichst verhindert werden.
Und wenn dieses Papier unterschrieben ist, schützt es die Geflüchteten dann immer davor, dass sie nach Belarus zurückgebracht werden oder können sie trotzdem gepushbackt werden?
Das weiß ich nicht genau. Man kann davon ausgehen, dass das auch mal passiert. Aber die Helfenden versuchen eben dann wirklich auch vor Ort zu bleiben, bis die Grenzpolizei dort ist und auch zu verfolgen, was mit den Menschen passiert. Es gab aber auch Situationen von Menschen, die wirklich verletzt waren, an der Hand bluteten, mit dem Gesicht auf dem Boden lagen, sich nicht bewegen konnten. Und die Grenzpolizisten sagten, okay, wir bringen die Person ins Krankenhaus. Und als die Helfenden dann später im Krankenhaus waren, um zu schauen, wie es der Person geht, war die Person nicht mehr da. Man muss davon ausgehen, dass die sozusagen mit Gewalt wieder zurückgebracht wurde in Richtung Belarus. Also ganz schlimm.
Und kannst du vielleicht kurz erklären, was so die Sachen sind, die die Menschen, die jetzt im Wald sind und von den Aktivistinnen gefunden werden, sozusagen am dringendsten brauchen? Oder was meistens mitgebracht wird?
Also es wird meistens eine heiße Suppe mitgebracht, weil man muss sich vorstellen, dass die sozusagen einfach oft sehr schwach sind körperlich. Die waren sozusagen lange Zeit alleine im Wald, ernähren sich von allem Möglichen, was dort zu finden ist. Dann auf jeden Fall Wasser, weil die Menschen sehr, sehr durstig sind. Also sie müssen zum Beispiel teilweise auch aus Flüssen trinken, um überhaupt zu überlegen. Dann haben sie immer medizinisches Material dabei, weil sich die Menschen verletzen an Pflanzen, bei Sprüngen über Bäume und so weiter. Das ist ja auch, wie gesagt, ein Urwald. Also da passieren, also es ist nicht so ohne weiteres machbar, durch so einen Wald zu spazieren, wie man es vielleicht von uns hier kennt. Aber auch Verwundung von Stacheldrahtzäunen, die es also auf beiden Seiten der Grenze gibt. Oder eben auch Verletzungen durch die belarussische Soldaten und Hunde und so weiter. Also medizinisches Material ist immer dabei. Und sicherlich auch immer Schuhe eigentlich. Weil die Gebiete dort sind auch sehr sumpfig. Und die Leute brauchen einfach trockenes und festes Schuhwerk.
Welche Sachen habt ihr denn jetzt in eurem Transporter mitgebracht, als ihr dorthin gefahren seid?
Also wir haben genau das mitgebracht, vor allem Schuhe, die wir aufgrund von Spenden besorgen konnten. Und Telefone, weil das auch etwas ist, was schwierig zu bekommen ist dort und was wirklich essentiell ist für die Menschen dort. Weil das ist ihre Möglichkeit zu telefonieren, zu navigieren, Kontakt zu halten mit Familien, Angehörigen in der Heimat, aber auch in den Ländern, wo sie vielleicht hinwollen. Und dann haben wir auch noch Thermounterwäsche mitgebracht. Ist auch sehr wichtig. Ja, das waren, glaube ich, die drei Sachen. Was dann eben auch, das ist eben sehr wichtig, dass wir da immer hinfahren und sozusagen mit den Leuten, die dort helfen, wirklich in Kontakt sind. Jetzt klar wurde, ist, dass die unbedingt Thermoskannen brauchen. Also, weil das ist so, sie haben erzählt, es ist so krass, was passiert mit einem Menschen, der tagelang im Kalten und im Wald alleine ist, wenn der eine heiße Suppe isst, wie der wieder aufblüht, wie der wieder ein Mensch wird. Und also die Thermoskannen, die sind etwas, was wirklich sehr gebraucht wird. Und zwar nicht so kleine Kaffeekännchen, sondern wirklich so, wo man eine Suppe reinmachen kann und so. Das ist dann eben eine Sache, wo wir uns jetzt, als wir packen es an, drum kümmern wollen, sowas zu organisieren, zu besorgen, eventuell zu kaufen von Spenden, weil es einfach wirklich essentiell ist. Es ist wirklich, man muss hier ganz klar sagen, es ist Nothilfe. Es ist richtig krasse Not, in der die Leute sind und man muss denen helfen. Und wir können dankbar sein, dass die Leute, die dort wohnen, vor Ort sind und dass es auch Aktivistinnen gibt, die dort sozusagen zeitweise aus Krakau, Warschau, Lodz, wo auch immer her kommen und dort helfen. Und die müssen wir einfach unterstützen.
Du warst ja jetzt schon auch ein paar Tage dort. Was waren eigentlich für dich so deine prägendsten Eindrücke, die Dinge, die dich vielleicht schockiert haben oder die vielleicht auch so die stärksten Gefühle in dir ausgelöst haben oder dir so in Erinnerung geblieben sind? Also vielleicht kannst du ein bisschen über deine so emotionalen Erfahrungen erzählen, als du dort warst.
Ja, also es sind auf jeden Fall viele Sachen, die irgendwie hängen bleiben und krass sind. Also krass ist auf jeden Fall, dass es schon so lange so geht, dass es so wenig publik ist, dass darüber nicht gesprochen wird, dass das einfach passiert. Und diese Gewalt und diese Macht, die dort ausgeübt wird mit so einer Grenze, wie krass die ist und wie sich dann doch Menschen so dagegen stemmen. Also gerade die Helfenden dort sind 90% Menschen, die ich als weiblich lese, und was die für eine Energie haben, wie die wirklich, also die sind einfach 24 Stunden am Tag dafür da. Und wenn es nachts um 4 ist und die kriegen einen Notruf, dann fahren die los und suchen. Das war auf jeden Fall krass zu sehen, wie stark und wie mutig diese Personen da helfen. Und heftig sind natürlich einfach diese Geschichten, weil es sind halt immer Menschen, die die auch eine Familie haben und die ein Ziel haben und die leben wollen. Und was denen dort passiert, da ist, also eine Geschichte ist krasser als die andere. Also es ist wirklich nicht zu aushalten eigentlich. Und das ist auch was ich bewundere. Ich meine, wie die das aushalten, dort ihren Dienst zu tun, ja. Die helfen.
Und du hast mir auch schon erzählt, dass sie das schon auch sehr ernst nehmen. Also zum Beispiel, dass nicht an allen Orten haben die Handy empfangen. Deshalb muss immer jemand an diesem Ort bleiben, an dem das Handy sozusagen in Bereitschaft ist, falls sich jemand meldet und sowas. Ne? Das ist ja schon auch ein unglaubliches Commitment, da Tag und Nacht erreichbar zu sein, falls jemand in Not gerät.
Absolut. Das ist sehr strukturiert inzwischen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Situation schon 3 Jahre anwährt. Genau, aber die sind auf jeden Fall mit vollem Ernst dabei. Und also während wir da waren, gab es auch mehrere Notrufe. Eine Person zum Beispiel hat einen Notruf abgesetzt, die haben sie dann leider nicht gefunden. Aber es war, stand eigentlich nie zur Debatte, dass einer von uns da mal mitgeht, weil die Situation dort auch immer wieder neu verhandelt wird. Also es kann passieren, dass man da einen Soldaten gegenübersteht, der ein Gewehr in der Hand hält. Und wie geht man damit um? Und die sind also da einfach schon sozusagen geschult und einfach auch haben da diesen Mut, diese Sache dann, diese Situation dann auch zu handeln.
Du warst ja jetzt lange in diesem Grenzort, der wirklich direkt an dem Wald liegt, ne? Und hast auch, du hast mir auch schon mal erzählt, dass es dort in dem Grenzort auch viele Probleme gibt, weil quasi klar ist, wer sind die Menschen, die den Flüchtenden helfen und wer arbeitet zum Beispiel für die Grenzpolizei. Kannst du das vielleicht für die Hörenden noch mal ein bisschen erzählen? Weil ich finde das total interessant, zu was für Konflikten das eigentlich auch innerhalb der polnischen Bevölkerung führen kann.
Ja, das ist im Prinzip so, dass Polizisten, die dort vor Ort arbeiten, sind auch oft von dort vor Ort. Und dann gibt es eben auch Menschen, die den Flüchtenden helfen und die dann auch vor Ort sind. Und das sind zum Teil dann ehemalige Schulkameradinnen. Und da gibt es natürlich Konflikte. Und wir haben zum Beispiel mit einer Anwohnerin gesprochen, die gesagt hat, es wird darüber nicht geredet. Also sie versucht ihr Möglichstes zu tun. Aber es ist nicht so, dass das Dorf da zusammenhält sozusagen und da eine Gemeinschaft ist und alle packen mit an, sondern es ist eher so, die eine und die andere Seite macht sozusagen irgendwie ihrs und versucht diesem Konflikt, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen. Anders ist es dann eben mit Grenzschutzsoldaten, die von überall aus Polen kommen, denen das dann, die dann entweder ihren Dienst sehr geflissen tun und zum Teil auch sehr gewalttätig sind. Es gibt aber auch Soldaten, denen das völlig egal ist. Die wollen da irgendwie so schnell wie möglich weg, sitzen ihren Dienst ab und lassen den Flüchtenden auch schon mal durch. Das gibt's auch. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch noch so Neonazi-Gruppen und Leute, die der Meinung sind, sie müssten jetzt hier sozusagen für Ordnung sorgen, die dann selber meinen, sie müssten die Grenze schützen. Also es gibt da sozusagen sehr viele verschiedene Akteurinnen, ja.
Ja.
Also Fabian, ich finde, du hast es jetzt wirklich sehr, für mich sehr eindrücklich geschildert, wie die Situation ist. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir diese Aktivistinnen vor Ort unterstützen, dabei diese Hilfe zu leisten. Denn die ist ja offensichtlich auch manchmal wirklich lebenswichtig, also überlebenswichtig für die Flüchtenden, die da im Wald sind. Also allein die Vorstellung, dass man jetzt, wenn man rausguckt, wie kalt es ist, dass man da mehrere Tage in einem Wald ist, ohne Lebensmittel, ohne Wasser, ist ja, ja, da läuft einem eiskalt den Rücken runter. Und für mich ist es unfassbar, dass Leute wirklich seit 3 Jahren diese Hilfe leisten müssen, damit dort nicht viele, viele Leichen in diesem Grenzwald gefunden werden. Und ja, ich denke, viele unserer HörerInnen wird es genauso schockieren wie mich. Und deshalb jetzt die wichtige Frage, die wir ja oft stellen, was können die HörerInnen tun, wenn sie sich jetzt für Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze einsetzen wollen?
Ja, sie können unseren Verein unterstützen. Wir packen es an aus Bad Freienwalde, finanziell oder auch mit Taten und Sachspenden. Und sich natürlich auch politisch dafür einsetzen, weil wenn du jetzt von Toten sprichst, ne, ist es auch so, dass es dort also mindestens 50 Menschen gibt, die verschwunden sind, von denen man nicht weiß, wo sie sind. Also ich meine, man weiß nichts. Gruppen, die dort sozusagen versuchen, über die Grenze zu kommen, sind versprenkelt worden und die Leute verschwinden einfach. Also man muss, glaube ich, auch, oder es wäre schön, wenn man sozusagen auch politisch weiter Druck machen könnte. Weil das Thema ist ja, wir reden jetzt darüber, aber es ist nicht in den Medien. Es ist kein Thema in Europa, es ist kein Thema in den Parlamenten und so weiter. Also wir packen es an, macht auf jeden Fall sozusagen die Sachhilfe. Und wir versuchen natürlich auch unserem Wort Gehör zu verschaffen. Ja, also unterstützt uns mit allen Möglichkeiten, die ihr habt. Und das ist dann auch so, das kann jeder Mensch. Jeder Mensch kann etwas tun, um die Situation zu verbessern. Bei mir ist zum Beispiel so, ich kann vielleicht in den Wald gehen, aber ich weiß nicht, was mit mir passiert, wenn ich dieses Leid sehe. Das, was ich aber jetzt tun kann, ist sozusagen dorthin fahren, den Kontakt halten, die Geschichte hier erzählen und für Spenden sorgen und einpacken und den nächsten Transport klar machen. Und so kann jede Person etwas tun. Und das ist einfach, ich finde, das sind wir auch schuldig als Europa. Wenn wir von Europa reden und unseren Werten und unseren christlichen Glauben und was auch immer man darunter verstehen mag, dann ist es ja immer, sind es ja immer Werte von Gerechtigkeit, von Freiheit. Und ja, das können wir nicht zulassen, dass dann so eine Mauer, so ein krasses Unrecht und so eine gewaltvolle Geschichte erzeugt, die auf uns sowieso auch zurückkommen wird. Also das bleibt nicht so, wie es ist. Wir kehren das jetzt unter den Teppich, aber es wird sich nicht unter den Teppich kehren lassen.
Danke für die Worte, die waren sehr wichtig. Ich will jetzt nochmal unseren HörerInnen aus Berlin mitgeben, dass wir am 14.01. eine Veranstaltung machen im Kulturzentrum Beitz im Prenzlauer Berg. Da zeigen wir den Film Green Border und da geht es genau um die Situation, um die sich jetzt dieser Podcast gedreht hat. Auch wenn ihr nicht in Berlin wohnt oder am 14.01. keine Zeit habt, kann ich diesen Film sehr empfehlen. Und sonst bitte folgt uns auf Social Media, spendet für unsere Projekte, spendet für die Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze, sodass wir diese Arbeit weitermachen können. Und Fabian, dir danke für deine vielen Erzählungen, für deine Arbeit und an alle Hörenden danke fürs Zuhören.
Ich danke dir.
Tschüss.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.